Da waren einige Eigenschaften, die Wolfgang mit Luther gemeinsam hatte. Beide stammten aus der katholischen Kirche, entdeckten die biblischen Wahrheiten und strebten nach einer Kirchenreform innerhalb ihrer Kirche. Und dann kam die Krise. Liebe Zuschauer, willkommen bei der Sendung Menschen im Fokus, wieder mit einer spannenden Geschichte. Wolfgang, schön, dass du da bist und wir freuen uns schon auf das, was du uns zu erzählen hast. Am 11. November 1921, da erhielt Amazing Discoveries von dir eine E-Mail. Ja. Und unter anderem stand darin, ich habe Jesus als meinen Erlöser bereits angenommen, benötige jedoch noch Unterweisung. Ich möchte auch alle Gebote inklusive Sabbat halten. Ich möchte auch Teil der Endzeitgemeinde sein und ich möchte irgendwann getauft werden.
Genau.
Wir haben uns so gefreut, als dieses E-Mail hier ankam. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie katholisch war denn deine Familie? Welche Rolle spielte Religion damals in deiner Kindheit?
Also die Religion spielt in meiner Kindheit eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Wir haben die Traditionen begangen in der Familie. Das heißt, ich bin katholisch getauft worden. Ich bin als Kind zur Kommunion gegangen, ebenso mein Bruder. Und wir haben die Feste gefeiert, wie sie alle bei uns im Dorf gefeiert haben. Das ganze Dorf war katholisch, also überwiegend. Und die Religion spielt insofern eine Rolle, weil es gab einen Pfarrer und der hat die Dinge geregelt. Und als ich dann zur Kommunion gegangen war, da fragte er mich eines Tages, denn er war auch mein Religionslehrer, möchtest du denn nicht auch Messdiener werden? Und wenn man so ein kleiner Steppke ist und der Pfarrer spricht einen auf so was Wichtiges an, dann ist man natürlich erstmal ganz stolz, aber unsicher und fragt zu Hause erstmal Mama. Und Mama hat gemeint, ja, das wäre was Tolles. Und so bin ich dann in die Übungsstunden gegangen. Und das habe ich ganz viele Jahre dann gemacht. Also so bin ich katholisch aufgewachsen, sozialisiert worden und auch ein bisschen gereift.
Aber noch eine Frage, was passiert denn in so einer katholischen Messe?
Ja, in einer katholischen Messe findet sehr viel katholische Tradition statt. Die katholische Messe ist ein festes System, in dem im ersten Bereich ein Wortgottesteil stattfindet und im zweiten Bereich die sogenannte Eucharistiefeier. Und im Zuge des Wortgottesteils wird auch kurz aus den Schriften vorgetragen.
Aus der Bibel?
Es gibt Evangeliare, also vorgefertigte Bücher, die in bestimmten Lesejahren, in bestimmten Abschnitten gelesen werden. Das wechselt dann immer. Und dazu gibt es passende Lesungen. Also das Evangelium wird zum Beispiel vom Priester vorgetragen. Und heute ist es so, dass die Lesungen auch von Laien vorgetragen werden. Und ja, am Ende des Wortgottesteils gibt es dann auch noch Fürbitten. Dann werden also auch noch verschiedene Fürbitten an Gott, an Heilige oder auch für Verstorbene gesprochen. Das ist so der wesentliche Tenor der Messe. Und das Zentrum dieser Messe ist letztlich die erste Heilige Kommunion.
Was geschieht da?
In dieser Heiligen Kommunion findet eine Wandlung statt. Das heißt, der Priester steht als Mittler Christi da, als Mittler für Christus da. Und durch seine Worte bewirkt er, so sagt die katholische Kirche, dass der Christus aus dem Himmel kommt und leibhaftig in diese Hostie geht und sie wandelt. Also heute spricht man von der sogenannten Transsubstantiationslehre. Das heißt also, der Priester spricht diese Worte und dann wird es so, dass Christus in diese Hostie kommt. Und die Katholiken glauben das. Und deswegen ist es wichtig, weil durch diesen Glauben empfangen sie Christus, er ist ihnen nahe. Und sie empfangen Gnade und Vergebung.
Okay, das ist sozusagen dann, wenn sie die Hostie, diese Oblate empfangen, auch eine Art Opferung.
Das ist eine Opferung. Der Priester opfert. Ich habe da mal ein Buch gelesen von einem Jesuitenpater, Franz Xaver Esser heißt der. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Zepter und Schlüssel, in der Hand des Priesters und da hat er ganz krude Dinge von sich gegeben. Ich habe da mal einen Auszug mitgebracht, den kann ich gerne mal vortragen. Da heißt es, mit seinem Zepter dringt der Priester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem geschlossenen Kreise der Engelchöre. Und diese allesamt sind machtlos, können es nicht hindern. Auch wird an ihm das Traumbild Josefs erneute Wirklichkeit. Nicht bloß, dass Sonne, Mond und Sterne vor ihm sich neigen, sondern sogar die Allgebieterin Natur. Er darf mit ihren sonst so starren, unnachgiebigen Gesetzen schalten, wie es ihm gefällt. Der letzte höchste Machtbereich indessen steht noch aus. Der Gottessohn selbst wird ihm untertan, gehorcht ihm bis zum Tode, und zwar dem Kreuzestode. Und an anderer Stelle heißt es, ja, die heilige Messe, betrachtet als unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers, ist der Gipfel aller Priestermacht, gleichsam der Knauf am goldenen Zepter.
Puh, also, das ist erschütternd, der stellt sich ja über Gott.
Dieses Buch ist vom Vatikan, ich glaube 1924, mit Imprimatur, das heißt mit ausdrücklicher Zustimmung herausgegeben worden. Und es ist tatsächlich, wenn man die Bibel betrachtet, eine wirklich gotteslästerliche Äußerung. Denn hier wird über Gott verhandelt, mit menschlicher Kraft. Und der Priester stellt sich oder wird auf den Sockel gestellt als besonders erhabene Person, die dieses bewirken kann. Dieses Buch ist natürlich vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil erschienen. Also das muss man der Fairness halber dazu sagen.
Trotzdem.
Trotzdem ist es noch im Umlauf.
Genau. Ich meine, im Hebräerbrief, da steht ja, dass Christus nur einmal geopfert werden ganz musste. Genau. Und da wird die Opferung immer wieder gemacht. Und diese Mittlerrolle des Priesters ist eigentlich eine übergeordnete Rolle über Christus. Aber als Messdiener hast du davon keine Ahnung gehabt.
Als Messdiener habe ich davon keine Ahnung
gehabt. Du bist auch zur Beichte gegangen.
Ja, ich bin zur Beichte gegangen. Ich glaube, das war das letzte Mal mit 11 Jahren. Dann bin ich nicht mehr zur Beichte gegangen.
Warum nicht?
Ja, das hatte damals damit zu tun, mein Onkel, der ist getötet worden und dieser Mann, der ist dann freigesprochen worden.
Also er wurde ermordet?
Mein Onkel wurde getötet und der Mann ist freigesprochen worden, was ich damals überhaupt nicht verstehen konnte. Ich kann es heute auch noch nicht verstehen. Das hat mit Polizeiarbeit zu tun gehabt, das hat mit den Ermittlungen zu tun gehabt unter anderem. Und ich habe mir damals als Junge gesagt, wenn der weiterhin zur Kommunion gehen kann, dann brauche ich nicht mehr zur Beichte gehen. Das war also die Entscheidung damals.
Ja, du hast schon damals ein ausgeprägtes Gerechtigkeitssinn gehabt.
Ja, genau. Das durchdrang letztlich mein ganzes Leben irgendwie, dieses Gefühl für Gerechtigkeit. Und hier wurde sie letztlich mit Füßen getreten. Ja.
Ich erinnere mich an meine eigene katholische Vergangenheit. Man hat über Glauben, über Religion, Glaubensfragen nicht gesprochen. Wie war das bei dir und wo hast du Antworten auf deine Fragen bekommen?
Also ich habe meine Mutter mal gefragt, ob sie mit mir als Kind über den Glauben gesprochen hat. Und sie hat gesagt, sie könne sich da auch nicht dran erinnern. Das heißt also, der Glaube spielte, der Glaubensinhalt, also das Biblische selbst, das spielte nur eine untergeordnete Rolle. Als Messdiener haben wir mal so einen Messdiener-Wettbewerb gemacht. Da haben wir in der Schulbibel das Alte Testament mal gelesen und daraus wurde ein Quiz entwickelt. Das hat der Pfarrer mit uns gemacht, aber dabei blieb es dann letztlich auch.
Okay, also Glaube war Privatsache, das
Glaube war
hat man
Privatsache,
nicht drüber gesprochen. Genau. Jetzt war dein Vater schwer krank und die Familie, die hatte es nicht einfach. Habt ihr dann zu Gott um Hilfe gebeten?
Nein, in der Form, wie ich das heute tun würde, nicht. Also wir sind weiterhin in die Gottesdienste gegangen, ganz normal, und haben dort auch für meinen Vater gebetet. Aber dass es jetzt das Glaubensleben bei uns zu Hause intensiviert hätte, das war nicht der Fall. Das war nicht üblich. Also ich wüsste auch nicht, dass es in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis üblich gewesen wäre.
Also das war keine Beziehungsreligion, sondern Gewohnheitsreligion?
Formale Gewohnheitsreligion. Formale. Da gab es ja die Kirchengebote, dass man am Sonntag zur Messe gehen sollte, dass man einmal im Jahr zur Kommunion gehen sollte wenigstens und einmal im Jahr die Beichte geben sollte. Also all diese Dinge. Die haben wir weitestgehend beherzigt, aber ein intensives Gebetsleben oder Fragen aus der Bibel, die wurden nicht gestellt. Ich erinnere mich nicht daran. Ich habe meine Mutter gefragt, ob sie sich an solche Gespräche erinnern kann. Sie hat gesagt, nein.
Das war einfach nicht üblich.
Nein, das war nicht üblich.
Ich denke, das ist allgemein so in den meisten katholischen Familien, dass darüber nicht gesprochen wird.
Genau.
Jetzt hast du dich ja für einen interessanten Berufsweg entschieden. Du bist zur Bundespolizei gegangen. Was hat dich dazu bewegt?
Also mein Wunsch, letztlich Polizist zu werden, war noch immer begründet aufgrund der Geschichte mit meinem Onkel. Der Täter ist damals freigesprochen worden. Er hatte ein blaues Auge, das ihm offensichtlich ein Verwandter zugefügt hatte. Die Polizei hat nicht sorgfältig gearbeitet. Und mein Wunsch war eigentlich, zur Kripo zu gehen. Das hat nicht geklappt am Anfang. Und so bin ich erstmal zum Bundesgrenzschutz gegangen, zur Bundespolizei.
Also dieses blaue Auge hat ihm jemand anders verpasst und genau. Dann hieß es, er hat sich gewehrt, genau. Es wurde so ein genau. Konstrukt gebaut.
Und genau, dann wurde Notwehr in Anspruch genommen und damit fiel das ganze Konzept zusammen. Das bedeutete für die Familie damals einen total herben Schlag, aber auch das hat nichts zu unserem Gebetsleben beigetragen. Mhm.
Aber diese Ungerechtigkeit hat euch empört?
Die Ungerechtigkeit hat uns empört und die hat mich auch eigentlich durch mein ganzes Leben getragen, so will ich mal sagen. Also ich mochte nicht zusehen, wenn irgendwas ungerecht passiert ist, auch wenn man selbst manchmal Fehler macht.
Und du bist dann später auch zum Bundeskriminalamt, zur Kripo gegangen.
Genau.
Was hast du dort gemacht?
Beim Bundeskriminalamt kam ich dann mit in die sogenannte Terrorismusfahndung. Das war ja Ende der 80er Jahre. Da gab es noch die RAF, die Rote Armee-Fraktion, die Anschläge verübt hat. Und dort habe ich kriminalpolizeilich gearbeitet im Rahmen einer Sondereinheit. Wir haben dort observiert zum Beispiel und haben dann auch ein bestimmtes Fahndungskonzept umgesetzt und haben uns sehr explizit mit ausgewählten Personen und deren persönlichen Umfeld beschäftigt, unter anderem mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Ja, das waren schon herausfordernde Dinge und ab und zu gab es dann auch mal Sondereinsätze. Ich kann mich erinnern an einen Einsatz, wo dann auch die GSG 9 dazugezogen wurde. Das ist alles glücklich ausgegangen, aber das war eine spannende Zeit. Und nachdem ich aus dieser Observationseinheit wegging, ging ich dann in den Ermittlungsbereich.
Hattest du da mit Tötungsfällen zu tun?
Nein, in einem Falle jedoch, aber nicht unmittelbar vor Ort. In einem Fall, da ging es um ein besonderes Verfahren. In Berlin waren kurdische Oppositionelle ermordet worden. Später stellte sich heraus, dass offenbar der iranische Geheimdienst damals dahinter steckte. Das war auch Anfang der 90er Jahre. Und es hat diplomatische Verwicklungen gegeben. Und wir wurden als Bundeskriminalamt vom Generalbundesanwalt damals beauftragt, diese Ermittlungen zu leiten oder zu führen. Natürlich ging es darum, Täter zu ermitteln und die Dinge aufzuhellen. Aber insbesondere mit Tötungsdelikten habe ich erst viel später zu tun gehabt, als ich dann in die Kripo des Landes Niedersachsen gewechselt bin, wo ich dann später in Göttingen gearbeitet habe. Dort haben wir explizit auch Tötungsdelikte bearbeitet.
Jetzt bekommst du ja da viel Böses mit.
Ja.
Du hast mit Gemeinheiten zu tun, mit Planungen von Bösem, musstest aufdecken, hast Opfer gesehen. Wie kommt man als Kripo-Beamter damit klar? Was macht das mit einem?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Jeder findet da eigentlich seinen persönlichen Weg. Mein Weg für mich war, dass ich mir klar gemacht habe, relativ rational, dass bei all dem Leid, das man sieht oder auch hört und erfährt, dass man trotzdem arbeiten muss, dass man sachorientiert an einem Fall arbeiten muss, um Täter zu ermitteln. Und das erleichterte mir die Sache. Mit einer Sache hatte ich allerdings Komplikationen. Als mein Vater dann verstorben war, da mochte ich keine unmittelbaren Leichensachen mehr bearbeiten. Das wurde mir ermöglicht und dafür war ich dankbar.
Jetzt, als dein Vater verstorben ist, da warst du ja mit dem Tod sehr nah konfrontiert. Du konntest jetzt nicht mehr so sachlich damit umgehen. Hast du mal über das Leben nach dem Tod nachgedacht oder was dann kommt?
Also ich muss davor schieben, aus jetziger Sicht, ich war damals gar nicht in der Lage, mit meinem Vater über das Sterben zu sprechen. Das ist mir so nahe gegangen, dass wir beide darüber nicht sprechen konnten. Das hat mir so eine tiefe Narbe versetzt. Über das Sterben und über das Leben nach dem Tode haben wir nicht gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu damaliger Zeit auch gar nicht gewusst, was mit den Toten passiert. Also die Kirche hat ja gesagt, ja, da gibt es eine unsterbliche Seele und da gibt es noch ein Fegefeuer, da kann man hinkommen. Und ansonsten kann man auch in den Himmel kommen, wenn alle Sünden abgegolten sind, so werksgerecht. Darüber habe ich mir aber keine Gedanken gemacht. Und wenn ich manchmal auf den Friedhof gegangen bin, ich bin da nicht oft hingegangen und habe am Grab meines Vaters gestanden, dann habe ich mich gefragt, ob es überhaupt Sinn macht, für ihn zu beten. Und ich habe das dann später auch völlig gelassen. Ich kann nicht sagen, was mich da geleitet hat.
Aber in der katholischen Kirche ist es ja wichtig, dass man für die Toten betet, damit die nicht so lange im Fegefeuer sind.
Genau, richtig? In der katholischen Kirche wird für die Toten gebetet. Und zwar in Form auch der Totenmessen, die gelesen werden. Das heißt also, die Messe soll ja die Fegefeuerzeit verkürzen. Je mehr, das war früher ganz extrem, je mehr Messen gelesen werden konnten, je kürzer wird dann auch die Fegefeuerzeit. Und darüber wird in der Kirche heute nicht mehr gesprochen. Also die katholische Kirche spricht über diese Dinge nicht mehr. Mhm. Und wenn man mit Katholiken darüber spricht, dann sagen die, das glaube ich nicht, das habe ich ja noch nie gehört. Also die Kirche spricht selbst nicht mehr darüber.
Aber es ist nach wie vor offizielle Lehre.
Es ist nach wie vor offizielle Lehre.
Auf der anderen Seite sagt man, der Tote, der ist jetzt im Himmel, genau. Schaut auf dich herab und passt auf dich auf.
Ich sehe manchmal Statusfotos von Bekannten, die am Jahrestag ihrer Verstorbenen dann sagen, da steht dann das Stichwort Heaven, also im Himmel. Und dann bin ich immer erstaunt, auch wenn man mit ihnen mal darüber spricht, aber das hat sich so eingebrannt in die Narrative, dass die Menschen davon nicht abweichen. Sie gehen fest davon aus, dass ihre Toten im Himmel sind und vielleicht sogar runtergucken auf diese Welt.
Es ist ja auch kein Trost sonst drin, wenn du das mit dem Fegefeuer anschaust. Und was, die kennen ja nicht die Wahrheit, wo die Toten jetzt wirklich sind, was da jetzt passiert. Ne?
Ja.
Das hast du jetzt kennengelernt alles.
Und interessant, weil du gerade das Stichwort Fegefeuer sagst. Das Fegefeuer ist ja eine römisch-katholische Erfindung aus dem Jahr 593. Vorher gab es das Fegefeuer ja gar nicht. Und diese Lehren, die werden aus apokryphen Schriften letztlich begünstigt. Das muss man so feststellen. Also ich persönlich konnte mit dem Fegefeuer nichts anfangen. Es gibt keine wirkliche Vorstellung, wo dieser Ort sein soll. Aber interessanterweise ist er immer noch Bestandteil der Lehre der katholischen Kirche. Und hier liegt ja das Kompendium des Katechismus. Und da, genau, Katechismus der katholischen Kirche, da habe ich viele Dinge nachgelesen und gefunden. Und da steht auch etwas über das Fegefeuer drin. Also das ist kein altes Buch, sondern ein aktuelles Buch.
Aber es widerspricht ganz eindeutig den biblischen Aussagen.
Es widerspricht eindeutig den biblischen Aussagen. Prediger 9,6 sagt, die Toten wissen nichts.
Genau, die schlafen und warten, bis Jesus wiederkommt.
Genau.
Und sie dann aufweckt. Du hast dann eine Lebenskrise gehabt. So ungefähr 50 warst du. Und da passierte was in deinem Umfeld. Möchtest du uns darüber was erzählen?
Das kann ich mal kurz skizzieren. Das begann im Jahr 2007. Ich war da ehrenamtlich tätig, habe Vereinsarbeit gemacht. Wir mussten einen Spieler sanktionieren. Das sollte passieren. Und die Menschen, die erst zu mir gestanden haben, haben sich dann plötzlich gegen mich gewandt. Und das machte etwas mit mir. Ich habe dann dieses Ehrenamt aufgegeben. Da wurde ein bisschen Stimmung auch gemacht und das betraf nicht nur mich allein, sondern meine ganze Familie hat darunter gelitten. Ja, meine Frau, wenn die einkaufen gegangen ist, dann haben Leute getuschelt, wenn sie den Laden betreten hat und solche Dinge. Und unser Freundeskreis hat sich von uns abgewandt, weil man sich eher zu dem Vater dieses jungen Mannes hingezogen fühlte, als eben zu uns. Inzwischen hat sich das wieder relativiert, aber damals war das sehr extrem und es hat uns extrem belastet, muss ich sagen, als Familie. Man ist relativ isoliert in so einem kleinen Dorf, wo viele Dinge sich um den Verein halt auch rankten und wo Menschen an ihren fußballerischen Leistungen gemessen wurden.
Und jetzt wurdest du wieder mit Ungerechtigkeit konfrontiert.
Ja, ich empfand das tief ungerecht und Menschen, auf die man vertraut hat, dass sie ehrlich mit einem umgehen, haben einen fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das war der erste Part und dann gab es eine weitere Krise, die begann 2008 und zog sich eigentlich hin bis 2010. Das war beruflich begründet. Ich war damals Kriminalbeamter und hatte gute Beziehungen auch zu einem Richter. Und mein Sohn wurde beschuldigt, eine Straftat begangen zu haben, eine Körperverletzung. Das klang für mich so unglaubwürdig und die Personen, die das angezeigt haben, die haben das ja, weiß ich nicht, sehr aufgeblasen wohl. Und Ich habe dann einen Fehler gemacht. Ich wollte die falsche Aussage des Anzeigerstatters aufzeichnen, hatte ein Diktiergerät in meiner Tasche. Das ist keine Straftat, aber der Richter bestimmt, was gemacht werden kann und nicht. Und das beendete auch die Beziehung zwischen ihm und mir. Letztlich folgte daraus eine berufliche Veränderung. Ich wurde, so hieß es, zu meinem persönlichen Schutz in eine andere Dienststelle gesteckt. Ich wurde sozusagen strafversetzt. Mhm. Das empfand ich natürlich als ungerecht und ich spürte das sofort, weil meine Argumentation war nicht mehr gewünscht. Mein Dienststellenleiter damals hat überhaupt nicht mehr mit mir gesprochen. Ich hatte keine Möglichkeit, ihm was zu erklären. Und das hat mich sehr getroffen. Und dieser Aspekt, der hat mich auch nie wieder losgelassen, weil ich dann gemerkt habe, dass auch Dinge, die zwischen Polizei und Justiz eine Rolle spielen, nicht immer sauber bearbeitet werden. Und auch dieser Kollege, der diese Anzeige entgegengenommen hat, hat da nicht sauber gearbeitet. So muss ich das einfach mal sagen. Und das unsaubere Arbeit bei der Polizei führt letztlich immer auch zu schlechten Ermittlungsergebnissen. Das kann man im Nachhinein kaum korrigieren. Mhm. Und da gibt es auch weitere Beispiele, die ich da anführen könnte. Also ich habe das Gleiche nochmal erlebt, ein paar Jahre später. Auch dieser Kollege hat eine Anzeige gefertigt, die sehr unvollständig gewesen ist. Und da wurde ein junger Mann beschuldigt, ebenfalls eine Körperverletzung begangen zu haben. Nach dem, was ich ermitteln konnte, dort vor Ort und auch nach ausgiebigen Zeugenvernehmungen und meiner kriminalistischen Intuition, die ich dabei gewonnen habe, konnte diese Tat für mich so nicht passiert sein. Und als ich dann Vermerk geschrieben und habe eine zahlreiche Fragen, die offen geblieben sind, in diesem Vermerk aufgeführt, habe das der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt und die Staatsanwaltschaft hat darauf damals nicht reagiert. Es gab dann eine Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht und da bin ich als Zeuge aufgerufen worden, nachdem die Anzeige aufnehmenden Beamten zuvor gehört worden waren. Ich habe dann, nachdem der Richter mich aufforderte, gefragt, ob ich auch zunächst mal eine Frage oder einige Fragen an das mutmaßliche Opfer stellen kann. Und das bejahte er. Und dann habe ich den jungen Mann gefragt, warum er nicht den Weg, den er gegangen sein will, beschrieben hat, warum er nicht gesagt hat, in welchem Lokal er war, zu welchem Institut er zum Geld abheben wollte. Und wie sich später herausstellte aus Zeugenvernehmungen, waren da auch noch zahlreiche Personen auf der Straße, die waren in der Anzeige gar nicht aufgezeichnet worden. Also da gab es zahlreiche Diskrepanzen. Was mich geärgert hat in diesem Falle, ist auf der einen Seite diese unsaubere Arbeit und auf der anderen Seite dann das stoische Dabeibleiben und zusehen, wie jemand möglicherweise unschuldig verurteilt wird. Das ging mir völlig gegen den Strich. Und der junge Mann, der ist dann auch in dieser ersten Instanz verurteilt worden, ich konnte es nicht fassen. Und ist dann in Berufen gegangen und auch in der zweiten Instanz ging das Spiel dann so weiter. Der junge Mann wurde dann in zweiter Instanz verurteilt. Und interessanterweise hat man dann, um konsequent bleiben zu können, gegen die Zeugen, die da aufgetreten waren, Verfahren eingeleitet wegen uneidlicher Falschaussage. Also man hat den Zeugen die Lüge vorgeworfen.
Also doppelte Ungerechtigkeit.
Doppelt Ungerechtigkeit. Und interessanterweise kam die Akte dann gegen diese Zeugen gerichtet als Verfahren wieder auf unsere Dienststelle, wo die Kopie des Gesamtverfahrens drin war. Und ich las dann meine erstinstanzliche Aussage, die da protokolliert worden war, und erkannte sie kaum wieder. Das hat mich sehr zweifeln lassen und entrüstet eigentlich auch. Und ich habe dann auch verweigert, gegen diese Zeugen weiter zu ermitteln, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht machen, weil das, was ich an Erkenntnis hier gewinne, muss ich in dieses Verfahren reinschreiben. Das wurde mir dann weggenommen.
Aber es hatte ich diese immer wiederkehrende Ungerechtigkeit, die hatte ich ihn fundamental erschüttert.
Das hat mich immer erschüttert, ja. Ich war jemand, der so ein bisschen auf Gerechtigkeit gepeilt war. Und mir hat mal ein Staatsanwalt gesagt, Herr Mauer, die Polizei glaubt immer, vor Gericht gibt es Gerechtigkeit. Aber ich kann Ihnen sagen, da geht es um Rechtsprechung.
Da ist ein Unterschied.
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also die Form von Gerechtigkeit, biblische Gerechtigkeit, darum geht es vor Gericht nicht. Mhm. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das sind arbeitende Institutionen, die haben alle ihre Mängel, wie die Polizei auch. Und das sind die Unbillen des Lebens, die man einfach so hinnehmen muss.
Jetzt haben wir hier vor uns einen Bücherstapel und ja. Für dich waren Bücher immer sehr wichtig. Du hattest ja Fragen. Ich meine, da gibt es auch einen Gott, der diese ganze Ungerechtigkeit geduldet hat, zugeschaut hat. Natürlich bist du auch in der Kirche immer wieder mit Punkten konfrontiert worden. Welche Rolle haben Bücher oder welches Buch hat wichtige Rollen in deinem Lebensweg gespielt?
Ja, es haben eigentlich mehrere Bücher eine wichtige Rolle gespielt, aber ein wichtiges Buch ist das hier, das Evangelium nach Rom. Das Buch Evangelium nach Rom wurde geschrieben von James McCarthy. James McCarthy war ein Katholik, der in einer irischstämmigen Familie lebte in den USA. Er hatte drei Onkel, die Priester waren, und zwei Tanten, die Nonnen waren. Und er war als Student mit einem Freund zu einer Evangelisation gegangen und da hat ihn das Wort Gottes nicht mehr losgelassen. Und er begann dann, die Bibel zu studieren über 2 Jahre und ist dann aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und später ist er dann Pastor geworden. Und als Pastor, um seiner Familie nochmal seine Motivation darzulegen, hat er dieses Buch geschrieben, wo er die katholische Lehre, die der Katechismus aussagt, den biblischen Aussagen gegenüberstellt. Und da ist keine Harmonie zu erkennen. Das ist sehr marginal, muss ich sagen.
Aber die Bibel hast du ja damals noch nicht gekannt,
als du das gelesen hast. Das Buch ist auch erst später bei mir auf den Tisch gekommen. Da waren ja noch einige Dinge vorhergelaufen. Also als ich aus dieser Krise dann endlich rausgekommen war, 2010 etwa, wo auch meine Familie drunter gelitten hat, weil ich quasi sozusagen in einen Burnout gefallen bin. Mhm. Und das betraf die ganze Familie. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob ich überhaupt für dieses System Polizei, Justiz noch arbeiten will. Das konnte ich dann aber überwinden. Man hat mir geholfen, ich bin da in eine Reha-Maßnahme gegangen und hinterher bin ich wieder, ich sage mal, ein bisschen gestählt herausgekommen. Ich bin dann, als ich da umgesetzt worden bin, in eine Dienststelle gekommen, wo eine Kommissariatsleiterin war, die sehr sensibel mit Dingen umgegangen ist. Und ja, da habe ich mich dann letztlich schnell wieder wohlgefühlt und das gute Verhältnis ist eigentlich bis heute geblieben, muss ich sagen. Jetzt bin ich inzwischen pensioniert, also die Dinge liegen ein Stück weit zurück. Mhm. Aber zu der Geschichte noch. Ich war auf der Suche nach Halt, nach geistlichem Halt und habe dann so Bücher gelesen von einem Amerikaner namens Neil Walsh, der so Lebenshilfe gegeben hat. Aber auch das war nicht erfüllend, das, was ich gesucht habe. Dann habe ich gedacht, vielleicht hilft mir doch die Kirche weiter. Und ich bin dann auch mal wieder zur Kirche gegangen. Und das war eine Zeit, in der es zu großen Veränderungen in der katholischen Kirche kam, bei uns auf lokaler Ebene. Es wurden Gemeinden zusammengelegt aus Gründen des Priestermangels. Im Vorfeld dieser Zusammenlegungen, da gab es dann so Veranstaltungen, die Menschen darauf vorbereiten sollten. Es fand ein sogenannter kleiner Kirchenkurs statt. Das war so 2012, 2013 die Zeit.
Und weil du Fragen hattest, entstehend aus dieser Krise, hast du dich wieder der Kirche zugewandt und bist dorthin gegangen?
Ich bin da hingegangen und habe gedacht, vielleicht bekomme ich ja hier ein paar Antworten. Mhm. Und war dann aber mehr so zunächst mal ein Kennenlernen der Menschen, die alle über ihre kirchliche Sozialisation gesprochen haben. Da waren Personen von 15 bis 75 Jahren. Alle hatten Kirche irgendwie anders erlebt. Und diese Erlebnisse in Kirche, die sollten auch auf den Tisch gelegt werden. Dann wurden diese Dinge besprochen, wie stelle ich mir eigentlich Kirche vor. Es bezog sich aber immer all in auf die katholische Kirche. Es ging um die Taufe und andere Aspekte. Und weil eben 6 Kirchorte miteinander verschmolzen werden sollten, organisatorisch, fand jede Einzelveranstaltung in einem der Kirchorte statt. Und ganz zum Schluss, durchgeführt war das Ganze von einer jungen Theologin und ganz zum Schluss fragte der Pfarrer dann, der daran teilgenommen hat und der diese neu gegründete Pfarrei jetzt auch übernehmen sollte, ob wir aus dem, was wir hier erarbeitet haben, nicht irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen können. Er schlug dann ein paar Projekte vor, Kinderprojekte, ein Zeltprojekt, mit den Eltern, mit Kommunionkindereltern über Glauben reden.
Und du hast auch ein Projekt vorgeschlagen.
Genau, mir fiel da spontan ein, die Bibel, wer steckt eigentlich dahinter?
Wusstest du das zur damaligen Zeit, wer dahinter steckt?
Nein, das muss ich ganz deutlich sagen. Es gibt ja diese historisch-kritische Bibelkritik, das war in aller Munde irgendwie. Aber wer im Eigentlichen hinter der Bibel steckt und dass die Bibel ein inspiriertes Buch ist, von Anfang bis Ende. Das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ich bin da so mehr hingetappt und habe mich da vorgecheckt. Und in der Vorbereitung meines Projektes, da wollten auch einige Personen noch mitmachen, die haben sich dann durch Abwesenheit gezeigt, habe ich dann gesagt, okay, ich fange das jetzt mal ganz allein an und starte mal. Und musste mich natürlich erstmal informieren. Mich persönlich interessierte damals, was es mit dem Exodus, mit dem Auszug aus Ägypten auf sich hatte, mit dem Durchzug durchs Rote Meer, mit dem Volk Israel. Ein bisschen historisch auch, wie die Menschen zur damaligen Zeit gelebt haben, was die Exodusroute hätte sein können. Gibt es da Quellen? Kann man das erforschen? Habe dann in der Bibel gelesen, in meiner damaligen Bibel habe ich dann also gelesen, das Buch Exodus, habe so ein bisschen was über die Person des Mose erfahren, später dann über Josua. Das waren also interessante Persönlichkeiten, die quasi in meinen Fokus geraten waren. Und das wollte ich einigen Menschen vermitteln, die daran interessiert waren. Und dann habe ich mir zunächst ein Buch besorgt, das hatte der Cambridge-Professor Colin Humphreys geschrieben. Das heißt, und der Dornbusch brannte doch. Das liegt hier an dieser Stelle.
Vielleicht zeig mir das kurz, ja?
Ja, genau. Das ist ein Wissenschaftler, der mit wissenschaftlichen Methoden versuchen wollte, die Ereignisse, die im Buch Exodus geschrieben sind, auf natürlicher Basis zu belegen.
Aber das ist dann diese historisch-kritische Methode?
Er hat nicht die historisch-kritische Methode, sondern er wollte eigentlich die Plagen erklären. Er wollte erklären, was für Naturphänomene dafür gesorgt haben können, dass sich zum Beispiel das Meer geteilt hat. Der hat dann beschrieben, dass Versuche gemacht worden sind im Golf von Mexiko mit Luftkissenfahrzeugen, wie Wasser, flaches Wasser letztlich weggedrückt worden ist. Aber es stimmte nicht ganz mit der Beschreibung der Bibel, wo das Wasser an beiden Seiten stand wie eine Mauer. Hier hat es eigentlich nur an einer Seite gestanden wie eine Mauer. Aber das war zunächst mal für mich der Einstieg, um überhaupt wieder die Bibel zu befragen, zu hinterfragen. Dazu kam dann, dass ich mir Videos rausgesucht habe aus dem Internet, wo Menschen, die in Ägypten gelebt haben, gezeigt worden sind, wo die ägyptische Götterwelt gezeigt worden ist. Und die Leute, die vor mir saßen, die wussten davon gar nichts. Das waren einfache Leute, die katholisch waren, die an Gott glauben, aber die von diesen Dingen überhaupt nichts wussten. Und ich hatte meinen Pfarrer damals mal gefragt, ob er, wenn er über Evangelien predigt, ob er nicht auch mal den historischen Hintergrund ein bisschen benennen kann, dass man die Menschen das zeitlich einordnen können und dass sie nicht nur den oberflächlichen Glaubensaspekt sehen, sondern dass sie da auch in die Tiefe gehen können, um zu verstehen. Das war natürlich sehr aufwendig, das zu machen. Er hat das dann gelegentlich mal gemacht, aber es war die Ausnahme. Und für mich war das persönlich wichtig, um zu verstehen, zunächst mal, hat es diesen Mose überhaupt gegeben? Ist das eine existente Person gewesen? Und ist das plausibel, was die Bibel da beschreibt?
Du bist wie ein Kriminalbeamter rangegangen.
Ich habe recherchieren wollen und wollte das Fundament herausarbeiten. Für mich persönlich in erster Linie natürlich, um das dann auch vermitteln zu können.
Aber du hast die Bibel untersucht, du wolltest genau wissen, ob das Tatsache sein kann. Und das hast du ja dann auch mit den Lehren der katholischen Kirche gemacht. Was war das Ergebnis?
Ja, das Ergebnis war eigentlich erschütternd. Ich kann mal ganz kurz sagen, wie ich dazu hingekommen bin. Nachdem also dieses Projekt beendet war, habe ich ja erstmal ehrenamtliche Arbeit gemacht in der Pfarrei und wurde dann auch Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Also die Gremien wurden neu formiert und ich wurde Vorsitzender. Das hat mir auch Spaß gemacht, mit den Menschen zu arbeiten. Wir haben Gremientage veranstaltet und wir haben erstmal versucht, eine geschlossene Einheit zu werden, weil wir aus verschiedenen Kirchorten kamen und es war nicht selbstverständlich. Also das Ganze so ein bisschen homogener zu machen. Und dann trauten wir uns ab und zu auch mal an die Inhalte. Aber wir waren eigentlich mehr, ich sage mal, so das kleine Parlament, was dem Priester mit Rat und Tat zur Seite stand. Letztlich entschieden hat er.
Also ihr hattet nichts zu sagen?
Wir hatten keine richtige Entscheidungskompetenz. Das ist kanonisches Recht, das muss der Priester entscheiden. Und er ist letztlich derjenige, der das Gewaltmonopol innehat. Da sind wir wieder bei der Gerechtigkeit. Und dann kommt es manchmal auch zu Diskrepanzen. Aber der Weg war dann, ich habe aufgrund dieser Dinge, die ich mir angelesen hatte, dann auch katholische Bücher gelesen, habe angefangen, Michael Hesemann zu lesen zum Beispiel. Der hat Bücher geschrieben über Jesus von Nazareth, Maria von Nazareth, weitere andere Bilder über Marienverehrung. Habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und parallel im Internet immer wieder auch gute Predigten gesucht. Und so stieß ich auf einen Professor aus Braunschweig, Professor Dr. Werner Gitt, ein freikirchlicher Prediger, der gehört zu einer Baptistengemeinde, glaube ich, und war Direktor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, ein Laie. Und der hat faszinierende Predigten gehalten. Und ich erinnere mich, dass mich das total gefasst hat, weil er über biblische Inhalte sprach. Er hat die Bibel aufgearbeitet, also Dinge, die mir relativ fremd waren, die hat er in Zusammenhänge gepackt. Und eines Tages kam er nach Göttingen und hat zwei Vorträge in der Stadthalle gehalten. Und die habe ich mir natürlich abends angehört und war begeistert. Und habe später meinem Pfarrer davon erzählt und habe gesagt, das hat mich richtig begeistert. Und er sagte zu mir, na, Herr Mauer, nicht, dass Sie uns abtrünnig werden. Und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, man soll im Leben nie, nie sagen, aber momentan ist es nicht so weit. Ja, dieses nie, nie sagen, das kam dann später. Denn aus den Vorträgen, die Werner Gitt im Internet gezeigt hat und ausgestrahlt hat, fand ich durch Zufall einen gewissen Professor Walter Veit aus Südafrika. Den habe ich am Anfang erstmal beiseite gelegt. Ich konnte auch mit dem Begriff Siebenten-Tags-Adventisten überhaupt nichts anfangen. Ich wusste nicht, dass es Siebenten-Tags-Adventisten gibt als religiöse Gemeinschaft. War mir neu. Und bin aber dann doch wieder zurück auf den Walter Veit gekommen.
Du warst aber immer noch in der katholischen Kirche aktiv. Du warst Vorstandsvorsitzende im Kirchenrat. Hast diese kritischen Bücher gelesen, hast die Bibel immer wieder aufgeschlagen. Genau. Du hast nicht nur katholische Literatur gelesen, sondern jetzt kam auch protestantische Literatur dazu. Jetzt kamen die Videos dazu. Wie ist es dir da ergangen? Was passierte da in dir?
Ja, man wird hin und her gerissen. Also wenn man so lange wie ich katholisch sozialisiert ist, ein Stück weit, dann ist es schon schwierig, sage ich mal, diese harsche Kritik, die die Protestanten da geäußert haben, erstmal hinzunehmen. Und das geht sicherlich vielen so, die sagen, die wollen unsere Kirche angreifen. Ich habe das nicht so ganz gesehen, sondern ich versuchte es nüchterner zu betrachten, sachlicher zu betrachten, so ein bisschen recherchemäßig, so wie ich es mal gelernt habe. Und habe dann also diese Bücher gelesen und immer wieder auch diese Videos dazu betrachtet. Und ich bekam immer mehr Informationen. Ich kann mich erinnern, Walter Veit hatte eine Predigtserie über das Buch Daniel und Offenbarung. Und ich habe mir alles, was ich finden konnte, notiert, um das nicht zu vergessen. Er empfahl dann, eine Schlachterbibel zu lesen, weil die den Textus Receptus beinhaltet. Und ich kaufte mir eine Schlachterbibel. Die war nachher kunterbunt aufgrund der vielen Hinweise. Und ich merkte, dass diese Bibel mir Wahrheiten gesagt hat, die ich bisher gar nicht kannte. Also das war das Phänomen. Und ja, und das zog mich immer tiefer in diesen Glauben. Aber eins hat mich dann letztlich gestört. Der sprach von einem Sabbat. Ein Katholik hält ja keinen Sabbat, weil der Sonntag ist ja der Tag des Herrn. Und dann habe ich angefangen, auch seine Argumente über den Sabbat in der Bibel zu recherchieren und fand natürlich zahlreiche biblische Stellen, die den Sabbat präferiert haben. Da kann man die Schöpfungsgeschichte nehmen, dass der Sabbat eingesetzt worden ist als siebter Tag. Dann kann man Jesaja nehmen, wo über den Sabbat gesprochen ist. Hesekiel macht deutliche Aussagen. Und der Herr Jesus selber spricht über den Sabbat, dass er der Herr über den Sabbat ist. Also da war nichts mit Sonntag. Und ich suchte dann also nach Büchern, fand unter anderem dann Ellen White, die sehr viel über die Adventgemeinde geschrieben hat, aber auch über die Kirchenhistorie und über den Glauben, den biblischen Glauben, der in der Kirche, in der Historie verloren gegangen war. Ja, und das überzeugte mich Stück für Stück. Dann das Buch von James McCarthy, das Evangelium nach Rom. Und ich stellte dann fest, dass das, was die römisch-katholische Kirche nach meiner Sicht und nach meinem Empfinden gelehrt hat, nicht mit der Bibel übereinstimmte. Und ich stellte mir die Frage, was ist denn das Fundament des christlichen Glaubens? Und für mich war das Fundament des christlichen Glaubens nur die Bibel. Denn es gab ja keine anderen Schriften, die inspiriert überliefert worden waren, das Alte und das Neue Testament.
Hast du mit jemandem darüber sprechen können?
Am Anfang nicht. Ich hatte dann eine Kollegin aus meinem Pfarrgemeinderat, die auch sehr offen war, ich spürte, dass die auch auf der Suche war. Und ich habe ihr manchmal meine Feststellungen aus den Videos dann zugemailt. Und dann haben wir danach manchmal eine Stunde oder auch zwei Stunden telefoniert, einfach über das, was wir da festgestellt haben. Und der Glaube, der sich daraus entwickelte, verfestigte sich immer mehr. Und das ging dann letztlich so weit, dass ich sagte, ich muss eine Entscheidung treffen für mich. Also das war dann äußerst schwierig geworden. Jetzt ist mein familiäres Umfeld katholisch. Ich würde mich wieder mal als Exot für etwas hinstellen, was keiner mitbetreiben würde. Aber ich konnte letztlich gar nicht anders. Und so kam es dann, dass ich mein Ehrenamt im Mai 2020 niedergelegt hatte, anfing mit diesen Studien für mich selbst ganz intern, die Videos mir aneignete. Dann habe ich von Walter Veit der mir sehr imponiert hat mit dem, wie er es dargestellt hat und auch authentisch, und er hatte ja auch diesen katholischen Hintergrund, den hat er in seiner Lebensgeschichte dann erzählt, sein Buch gekauft, Auf die Wahrheit kommt es an. Das liegt hier unten, ganz tief verborgen.
Ja, ich nehme es mal raus. Auf die Wahrheit kommt es an, genau.
Ja, das habe ich dann also auch gelesen, und meine Überzeugung wurde immer fester, dass es letztlich nur die Adventgemeinde ist, die den biblischen Glauben verkörpert.
Und du hast es gründlich durchsucht. Du hast die Stellen alles mit der Bibel verglichen, ob da ein Fundament ist und ob es logisch ist.
Genau, ich habe dann das alles versucht, in der Bibel zu finden und zu verstehen und zu begleiten. Und habe mir natürlich diese biblischen Stellen markiert. Meine Bibel sieht relativ bunt aus, das muss ich sagen. Und ich habe es dann immer wieder gelesen. Und im Jahr 2023 habe ich dann die Bibel mal komplett durchgelesen und habe meine markierten Stellen wiedergefunden und das noch erweitert. Aber zu dem, was 2020 dann folgte, 2021, da war ich mir dann ziemlich sicher. Ich hatte mein Ehrenamt aufgegeben. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit meinem Wissen, so wie ich das mit meinem Projekt gemacht habe, in der katholischen Kirche weitermache. Aber das wäre geheuchelt gewesen. Ich konnte nicht vertreten auf der einen Seite das, was der Katechismus sagt, und auf der anderen Seite das Gegenteil von dem
erzählen. Das hat mich zerrissen.
Das hat mich zerrissen, aber ich sage, ich muss eine Entscheidung treffen.
Du kamst aber mit deiner neu gewonnenen Erkenntnis in der Kirche auch nicht an.
Nein, also wenn ich Bekannten davon erzählt habe, was mit mir passiert ist, was ich entdeckt habe, was mich innerlich zerrissen hat, dann haben sie das zwar angenommen, aber es hat bei ihnen erstmal keine Veränderung gegeben. Also sie haben das nur zur Kenntnis genommen und haben das erstmal so belassen. 2021 musste ich dann für mich eine Entscheidung treffen. Das war ein wichtiges Jahr, weil da fand das längste Gebet meines Lebens statt. Ich habe also, so wie ich das in den Videos gesehen hatte und so wie das in den Predigten auch vermittelt war, Jesus Christus immer tiefer verstanden und immer tiefer empfunden und gesucht. Und ich habe ihm dann mein Leben, mein persönliches Leben übergeben. Mit all den Missständen und Fehlern, die ich hatte, das habe ich ihm vor die Füße gelegt. Und da ist etwas mit mir passiert, was ich mir so nicht vorstellen konnte. Nämlich, ich war plötzlich frei. Ich habe so einen tiefen inneren Frieden verspürt. Das ist etwas gewesen, was ich so gar nicht kannte. Ich war immer so der Mensch, man macht es selber. Wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner richtig. Also man macht die Dinge selber. Und hier konnte ich das erste Mal komplett loslassen. Alles loslassen.
Du hast diesem Herrn Jesus voll vertraut.
Ja.
Weil du ihn kanntest.
Ja.
Du hast also eine Beziehung zu ihm jetzt aufgebaut.
Das wurde eine ganz tiefe persönliche Beziehung, die dann zwischen uns begann und reicht bis heute fort. Sie hat mein Leben verändert, also das muss ich sagen. Ich bin dann aus der Kirche ausgetreten. Das war der erste Schritt. Der erste Schritt 2021, nachdem ich dieses Übergabegespräch mit dem Herrn gemacht habe, bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil ich gesagt habe, und ich hatte natürlich in der Bibel verschiedene Stellen gelesen, über Babylon und was Babylon bedeutet.
Was hast du da entdeckt?
Naja, also die katholische Kirche hat ganz viele Elemente in ihrer Liturgie, die babylonischen Ursprungs sind. Ich habe da einige Bücher noch gelesen, die gar nicht hier auf dem Tisch liegen. Da gibt es einen Dave Hunt, der hat ein Buch geschrieben, Die Frau auf dem Tier, also aus Offenbarung 17, über die Hure Babylon, die dort geschildert ist, geschrieben. Und all das, was ich an Erkenntnissen sammeln konnte, auch an biblischen Erkenntnissen, die sich aus dem Buch Daniel Kapitel 2 und 7 rekrutierten und über das Kapitel 8 und 9 dann letztlich vollends ausuferten, war mir klar, dass hier eine ganz tiefe Wahrheit in der Weltgeschichte, in der Bibel bekannt gegeben wurde vor rund 2600 Jahren. Und dass diese Historien, die dort beschrieben sind, Geschichte geworden sind. Und als dann der Daniel über ein Tier, das vierte Tier, sprach aus dem vierten Reich, was sich als römisches Reich herauskristallisierte und dieses Reich dieses Tier 10 Hörner hatte, diese Hörner standen für Königreiche und aus der Mitte dieser 10 Hörner ein kleines Horn erwuchs, was ein Maul hatte und Augen und lästerliche Dinge über den Höchsten redete und Festzeiten und Gesetz verändert hatte, da war mir klar, um wen es da nur gehen kann. Und wenn man in das Geschichtsbuch guckt, dann kann man sagen, ja, aus diesem römischen Reich entwickelte sich das Papsttum. Das Papsttum entwickelte sich später als weltliche Macht und dominierte während des gesamten Mittelalters.
Was waren die lästerlichen Äußerungen und was waren diese Gesetzesänderungen? Das muss ja zutreffen, damit du erkennst, dass das wirklich passt.
Also diese Gesetzesänderungen waren zunächst mal die Veränderung der 10 Gebote. Die römisch-katholische Kirche hat damals unter dem Kaiser Konstantin, als er versuchte, sein Reich zu einen, mit dazu beigetragen, dass die 10 Gebote verändert wurden, indem das zweite Gebot gestrichen worden ist. Konstantin, der ein Sonnenanbeter war und offensichtlich dem Mithraskult zugewandt war, aber gleichzeitig erkannte, dass die Christen ihm bei der Einigung des Reiches helfen hätten können, hat versucht, diese beiden religiösen Systeme zusammenzufassen, um alle zufriedenzustellen, insbesondere vielleicht auch ihn selbst. Und er hatte da willfährige Bischöfe, die ihm dazugearbeitet haben. Und so wurden die 10 Gebote zunächst verändert. Das zweite Gebot wurde gestrichen.
Da ging es um die Bilderverehrung?
Da geht es um die Bilderverehrung und die Heiligenverehrung. Das sind ja elementare Bestandteile auch im Katholizismus. Und es geht auch um das Sabbatgebot, das vierte Gebot, was von Konstantin am 7.3.321 in ein Sonntagsgesetz, in ein Sonntagsgebot mündete. Und sukzessive hat sich dann diese Kirche von dem sogenannten jüdischen Sabbat distanziert. Und das, was ich ja in der Bibel gefunden hatte, war, dass dieser Sabbat von vorne, vom ersten Buch bis zum letzten Buch, elementar ist. Und ich habe 2023 die Bibel komplett durchgelesen und habe gesucht, ob es irgendwas über das Sonntagsgebot geben kann. Und da ist nichts zu finden. Im Gegenteil, es gab vielmehr Zitate, die ich aus den Vorträgen entnommen habe, wo es hieß, dass es in der Macht der katholischen Kirche stand, den Sabbat zu verlegen auf den Sonntag.
Aber was hat Konstantin jetzt mit dem Papsttum zu tun?
Konstantin war der Wegbereiter des Papsttums im Endeffekt. Konstantin hat den Bischof von Rom quasi emporgehoben. Er hat die Christenverfolgung beendet. Die Kirche konnte jetzt ein Stück weit aufatmen und die Bischöfe haben sich korrumpieren lassen. So will ich es mal auf den Punkt bringen. Der Bischof von Rom, der am Anfang nur eine unbedeutende Rolle spielte, neben dem Oberhaupt der Kirche in Alexandria, in Konstantinopel und in Antiochia und Jerusalem, wurde für das weströmische Reich zunehmend wichtiger. Denn er saß ja in der Hauptstadt, die Konstantin dann aber von Rom nach Konstantinopel verlegt hat. Und damit war quasi eine große Vakanz nach Konstantin eingetreten. Und der Bischof von Rom wuchs im Machtbereich. Das fing damit an, dass er sich kaiserlich kleidete, dass er und seine Mitarbeiter, seine Kardinäle später, eben auch die Senatorenbekleidung, diese rote Bekleidung anzogen. Und so begann letztlich die Herrschaft dieses päpstlichen Roms, etwa ab dem Jahr 538, als der letzte feindliche, abtrünnige Germanenstamm der drei Heruler, die Vandalen und die Ostgoten, wurden vertrieben. Und dann herrschte der Papst in Rom. Dieser Begriff Papa hatte sich dann so langsam eingeschlichen. Der Bischof von Rom als der Hauptstadtbischof sollte mehr Macht erhalten als die Bischöfe im gesamten Reich. Und so wurde sukzessive diese Erhöhung betrieben. Mhm. Und der Machtbereich dehnte sich letztlich aus, bis es dann 1798 dann dazu kam, dass Napoleons General Berthier den Papst festgenommen hatte. Und dann endete diese 1260 Jahre dauernde Herrschaft.
Also man merkt, du hast wirklich studiert, du wusstest, was wahr ist, du wusstest, dass die Bibel die Wahrheit sagt, du hast dir das nicht einfach gemacht, du hast dich damit beschäftigt und dann deine Entscheidung getroffen. Genau. Jetzt warst du aber trotzdem irgendwo im luftleeren Raum. Du bist raus aus der katholischen Kirche, was du als richtig anerkannt hast. Es war dann Corona-Zeit, du hattest viel Zeit zum Lesen, dein Wissen hat sich gefestigt. Und dann kam eine Vortragsserie, ja. Omega, der letzte Konflikt.
Genau.
Was hat das mit dir gemacht? Du warst ja nicht live dabei, das war damals nicht so einfach möglich. Hast dich zugeschaltet.
Ich habe das im Internet gesehen und habe mir die gesamte Predigtreihe angesehen. Ich glaube, es waren 13 oder 14 Beiträge. Und als der eine Beitrag, den Nicola Taubert gehalten hat, kam, habe ich eine Einblendung gesehen und auf dieser Einblendung stand, wenn Sie interessiert sind, mehr über die Bibel zu erfahren, wenn Sie den christlichen Glauben vertiefen wollen, wenn Sie Jesus folgen wollen, dann können Sie sich an uns wenden. Und ich habe dann da gesessen, habe diese Notiz gesehen, habe das für einen kurzen Moment verworfen und habe mir dann gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Und habe das erste Mal Kontakt zur Adventgemeinde aufgenommen, habe eine E-Mail geschrieben an Amazing Discoveries.
Genau, die wir am Anfang erwähnt haben.
Genau, und bekam prompt Antwort, schon am nächsten Tag, dass meine E-Mail gelesen worden ist und dass sich jemand mit mir in Verbindung setzt. Ja, und zwei Tage später rief Stan an, dein Mann, und sagte, er sei der und der und habe sich über die E-Mail gefreut. Und wir haben dann im weiteren Gespräch überlegt, ob es sinnvoll ist, dass ich Bibelstunden erhalte, dass ich das, was ich jetzt so, ich sage mal, im Alleingang mir erarbeitet hatte, ob man das vertiefen könnte. Und das führte letztlich dazu, dass ich gesagt habe, ja, da bin ich mit einverstanden. Und er wollte erst jemanden finden, dann hat er aber offensichtlich niemanden gefunden, der die Zeit hatte und hat das selber gemacht. Und ich habe dann meine Bekannte gefragt aus dem Pfarrgemeinderat, Carola, ob sie mitmachen will. Und sie hat eingewilligt. Und dann haben wir ein Jahr lang gemeinsam einmal die Woche uns für anderthalb Stunden zusammengesetzt und haben ein intensives Bibelstudium betrieben. Und das war natürlich erfüllend, weil er, der Adventist war, natürlich schon viele Dinge aus dem Hintergrund uns noch vermitteln konnte, die wir als die Newcomer letztlich noch so nicht wussten.
Und du hast auch da alles geprüft?
Ja, natürlich. Wir haben von ihm dann immer so ein Skript per E-Mail zugesandt bekommen und haben dann über Bibelstellen gesprochen, die darin auch erwähnt waren. Und die haben wir natürlich immer wieder auch mit der Originalbibel abgeglichen, ob das denn authentisch ist, dass man da keinen Irrtümern aufliegt.
Genau, das ist wichtig. Und jetzt hast du auch entdeckt, dass es einen Glauben gibt, den man hinterfragen kann. Ne?
Also ich glaube, den Glauben muss man hinterfragen, wenn man Sicherheit gewinnen will. Für mich war es ganz wichtig, also mögliche Irrtümer von vornherein auszuräumen. Und für mich war ganz klar erkennbar, dass das, was die Bibel gesagt hat, und das ist das, was die Adventgemeinde letztlich sagt, die Wahrheit ist. Es ist für mich die Wahrheit. Und wenn das die Wahrheit ist, dann kann das, was nicht mit dem übereinstimmt, nicht die Wahrheit sein.
Mhm. Es gibt nur eine Wahrheit.
Es gibt nur eine Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wenn man das beherzigt, dann muss man es akzeptieren. Und er sagt das weiter. Die Bibel sagt weiter, Vater, dein Wort ist Wahrheit. Und sie sagt auch, dein Gesetz ist Wahrheit. Das heißt also, wenn ich über das Gesetz spreche, damit meine ich die 10 Gebote, dann ist das Gesetz unveränderbar, so wie Jesus es in der Bergpredigt gesagt hat. Ich bin gekommen zu erfüllen, damit meint er das Zeremonialgesetz, das die Juden praktiziert haben, bis dahin. Und damit riss der Vorhang und damit beendet er das Zeremonialgesetz. Aber es wird sich vom Gesetz kein Jota, kein Komma verändern. Das heißt also, die 10 Gebote, die die Bibel beschreibt, die sind unveränderlich. Und die sind ja durch die katholische Kirche maßgeblich verändert worden. Das zweite gestrichen, das zehnte zweigeteilt und der Sabbat nicht mehr gehalten.
Dass man dich heute so darüber reden hört, das ist unglaublich. Ich meine, damals, als diese Serie lief, wir waren ja alle dort hier, das ganze Team, wir haben das ja technisch unterstützt und in der Organisation. Und wir haben vorher und während der Serie so gebetet, dass Gott auch Menschenherzen vorbereitet und dass Menschen Jesus Christus dadurch kennenlernen. Und du bist so eine Gebetserfahrung durch diese Vortragsserie. Es war uns eine Riesenfreude, dann diesen Kontakt mit dir zu haben. Jetzt geht es ja im Glaubensleben nicht nur darum, die Wahrheit zu erkennen und auszuleben, sondern auch diese lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Hast du diesen lebendigen Glauben gefunden? Pflegst du den? Hast du diese tägliche Beziehung mit Christus?
Als wir diese Bibelstunden mit Stan besprochen haben, hat er uns eingeladen, mal hier nach Nürnberg zu kommen. Und dieser Einladung sind wir gerne gefolgt, wie du weißt. Und wir haben dann einen Gottesdienst bei euch das erste Mal in der Adventgemeinde erlebt, einschließlich des dazugehörenden Bibelgespräches. Das war sehr beeindruckend. Und mir ist klar geworden, wie wertvoll die Arbeit ist, die ihr bei Amazing Discoveries macht, dass ihr diese Aufgaben wahrnehmt und diese Predigtreihen für Menschen wie mich einfach unters Volk streut. Ja, und als wir unser Bibelstudium dann sukzessive beendet hatten, da war es wichtig, dass wir eine Gemeinde finden. Wir sind dann auf die Suche gegangen gemeinsam und Stan hat ein paar Telefonate geführt. Und wir sind dann erst in eine Gemeinde nach Niedersachsen gegangen. Die hat uns aber nicht so ganz zugesagt. Und dann haben wir beide, die Carola und ich, entschieden, wir suchen uns eine Gemeinde in Thüringen, was von der Entfernung etwa gleich war. Und sind dann dahin gegangen und ja, das war natürlich auch in Northeim. Wir sind sehr herzlich empfangen worden, das muss ich sagen, sehr herzlich empfangen worden. Also wie Menschen da auf uns zugegangen sind als Neue, die da hinkamen und mit der Gemeinde da Gottesdienst feiern wollten, das habe ich in der katholischen Kirche so noch nicht erlebt. Wir hatten in unseren Projekten auch mal über einen Begrüßungsdienst gesprochen und ich habe dann empfunden, auch damals, als wir es mal gemacht hatten zu Weihnachten, die Leute quasi verabschiedet, wenn sie aus der Kirche gekommen sind, dass das sehr persönlich war und die Leute das auch als positiv empfunden hatten. Aber es ist keine Gewohnheit geworden. Aber in der Adventgemeinde wird man, wenn man hinkommt, begrüßt und es ist ein sehr herzliches, persönliches Verhältnis, weil man natürlich auch über gemeinsame Dinge spricht. Also man spricht über den gemeinsamen Glauben. Und in diesem Raum Gottesdienst werden Menschen ermutigt, auch mal Zeugnis zu geben, sich vorne hinzustellen und über Dinge, die sie mit Gott erlebt haben, zu sprechen. Das ist absolut beeindruckend und das ist absolut nachvollziehbar.
Weißt du, so muss es eigentlich sein. Denn es heißt ja im Galater 5, 22, 23, die Frucht des Geistes. Und die sollte jeder Gläubige haben. Genau. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Treue und so weiter. Genau. Und das hast du dort mal in Action erlebt.
Das habe ich dort erlebt, ja, und das ist wirklich eine gute Runde. Und ja, da gibt es in der Nähe von meinem Wohnort gibt es eine kleine Gruppe. Da bin ich mal, weil der Pastor dorthin fahren wollte und den Weg nicht genau kannte, bin ich ihm vorweggefahren. Und so bin ich in Kontakt zu dieser Gruppe gekommen. Das war so eine Fügung. Und die Menschen dort sind total herzlich gewesen. Eine kleine Schar von, wenn wir alle zusammen sind, 12 Personen, die dann gemeinsam am Sabbat Gottesdienst feiert und dieses gemeinsame Bibelgespräch führt, wo wir mehr Zeit für diese Dinge haben als in der großen Gemeinde, wo doch zeitliche Rahmen sind. Ja, das ist sehr herzlich und sehr offen. Und wir treffen uns wirklich gern. Und das ist eine herzliche Begegnung, jedes Mal.
Inwiefern hat es dich persönlich verändert?
Es hat mich persönlich verändert, Also diese Treffen in der Gemeinde oder?
Diese Entdeckung der biblischen Wahrheit, die Wirkung des Heiligen Geistes, ja. Die Beziehung zu Christus.
Es hat mich verändert. Ich habe natürlich auch in den Vorträgen einige Hinweise gesehen, die auch biblisch sind, über Ernährung. Mhm. Und habe bei mir angefangen, mal auszuprobieren, wie es ist, wenn ich meine Ernährung Stück für Stück verändere. Also früher bin ich gern feiern gewesen, habe auch Alkohol getrunken. Und ganz früh habe ich sogar mal geraucht. Aber diese Dinge spielten zunehmend eine untergeordnete Rolle. Ich trinke seit geraumer Zeit keinen Alkohol mehr und merke, wie ich dadurch viel klarer und bewusster bin in Dingen, die ich tue. Auch wenn mein Umfeld es weitertreibt. Und ich bin am Anfang immer sehr argwöhnisch beschaut worden, du trinkst kein Bier? Nee, wenn du ein alkoholfreies hast, gern. Ansonsten, und du isst kein Schweinefleisch? Nee, aber du kannst mir auch was anderes geben. Ich stelle da keine Ansprüche. Aber ich merke persönlich, wie mir die Dinge gut tun, wie die Umstellung meiner Ernährung mir meinem Körper gut tut und wie ich mich frischer fühle und besser. Und der Weg ist sicherlich noch nicht zu Ende, ich will ihn weitergehen für mich. Ich hab gespürt, dass der liebe Gott was Gutes für mich vorgesehen hat, wenn er mir diese Empfehlung gibt. Mhm. Und deswegen nehme ich diese Empfehlung natürlich auch gerne entgegen.
Wie gehst du heute mit Ungerechtigkeiten um?
Sie fallen mir immer noch auf. Ich gehe aber mit vielen Dingen heute inzwischen wesentlich gelassener um. Das heißt also, ich bin früher strammer und burschikoser mit solchen Dingen umgegangen. Heute sehe ich manchmal Dinge und gehe ins Gebet. Mhm. Ich gehe ins Gebet und weiß aus der Erfahrung, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, dass Gebet Dinge verändern kann. Das ist etwas sehr Spannendes, was man erleben kann. Und das bestätigen auch die Gemeindemitglieder. Dass wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie sich eigentlich vorstellt, dass man durch Gebet letztlich Veränderungen herbeiführt, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Niemals. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und auch heute, wo ich hierher gekommen bin, weiß ich, dass meine Gemeindemitglieder für mich beten, weil das ja auch keine einfache Entscheidung ist, sich vor die Kamera zu setzen und über die internen Dinge, intimen Dinge zu sprechen. Aber ich weiß, dass sie es tun und ich bin dankbar dafür.
Also du traust auf diesen lebendigen Gott, ja. Den du jetzt gefunden hast, ja. Der dir auch die Freude und diesen Frieden gegeben hat, den du erwähnt hast.
Ganz genau. Dieser innere Friede ist durch nichts zu ersetzen, das muss ich sagen. Und dazu gehört natürlich auch ein eigenes Gebetsleben. Also man spricht Gebete frei. Das kannte ich früher auch nicht. Gebete wurden nicht freigesprochen, nicht frei formuliert, sondern sie wurden formal abgehandelt. Wenn jemand ein Gebet gesprochen hat, dann war es der Pfarrer. Oder ein Gemeindereferent, also Theologen, die sich da besser mit auskannten. Einfache Gemeindemitglieder haben keine freien Gebete gesprochen. Das ist etwas, was ich als absolut bereichernd empfinde. Dass man zu jeder Gelegenheit, so wie wir es auch hier vorgemacht haben, ein Gebet sprechen kann, um dann auch sicher zu sein, dass der Herr Jesus dabei ist.
Und wir brauchen keinen Mittler. Wir können direkt zu unserem Herrn Jesus kommen.
Das ist der größte Erfolg, den die Bibel nämlich beschreibt, dass die Priesterschaft, die im Judentum eine Vermittlerrolle hatte, und der Hohepriester, der im Allerheiligsten die Sühne begehen musste für das Volk, dass der nicht mehr notwendig ist. Und deswegen ist es ja auch absolut nicht nachvollziehbar, dass es Priester braucht. Auch im Christentum bedarf es keiner Priester, sondern es bedarf schon Theologen, aber die eine biblische Wahrheit rüberbringen. Es braucht nicht diese Zeremonien, die Liturgie, die da besprochen wird, weil die Liturgie letztlich ein Zeitfenster abdeckt, was uns die Zeit für das Wort Gottes nimmt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja in meinen Ehrenämtern so weit gewesen, damals in der katholischen Kirche noch. Ich war ja auch Kommunionhelfer, ich habe die Kommunion mit ausgeteilt, bis ich mir dann die Frage gestellt habe, ist das wirklich das, was du da machst, das, was du glaubst? Es kamen bei mir Zweifel auf. Da kann ich noch ein Beispiel anführen. Ab und zu habe ich mal einen Gottesdienst besucht in einem Augustinerkloster bei uns in der Nähe. Und da gab es einen älteren Pater, der hat in einem Gottesdienst mal die Frage an die Gläubigen gestellt: Ist hier jemand anwesend, der glaubt, dass ein Priester zaubern kann? Und alle schauten sich ganz ratlos an. Und da sagten alle zu sich: Nee, das glauben wir eigentlich nicht. Und da sagte er: Ich glaub's auch nicht. Und dann haben wir keine Kommunionfeier gehabt, sondern eine Form des Abendmahls. Und das ist bei allen eigentlich ganz gut angekommen. Also ich glaube, er ist inzwischen verstorben, ich glaube, dass er ein ganz tiefes Verständnis von den Dingen bekommen hat, die die Bibel sagt und die anders sind, als er als Priester, Mönch, es praktiziert hat im Laufe seines Lebens. Er hat da noch Erkenntnisse gewonnen.
Also der hat die Eucharistie
angezweifelt. Der hat die Eucharistie in Frage gestellt. Mhm. Und dieses Erlebnis, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Das hat mich auch noch mal neu geprägt, weil auch er angefangen hatte, Fragen zu stellen. Die hat er nicht für uns formuliert, aber man konnte ja erkennen, dass er sich Fragen gestellt hatte, indem er das auch bekräftigt hat, dass er gesagt hat, das glaube ich gar nicht. Ja, und dann gab es noch eine andere Form, die ich noch praktiziert habe, und zwar in der katholischen Kirche wurden aufgrund der immer weniger werdenden Priester andere Gottesdienstformate eingeführt. Da gab es sogenannte Wortgottesfeiern. Das heißt also, das waren so abgespeckte Varianten von Gottesdiensten, in denen Laien, überwiegend Laien, über das Wort Gottes gesprochen haben. Also so eine Kurzform des Gottesdienstes ohne Eucharistiefeier. Mhm. Und als ich diese Kurzausbildung gemacht habe, hat der Pfarrer, der das geleitet hat, gesagt und hat uns ermuntert: Ihr müsst predigen. Aber laut katholischer Lehre dürfen nur die Priester die Homilie, also die Predigt, machen. Und deswegen habe ich ihn verwundert nochmal nachgefragt: Meinen Sie das wirklich im Ernst? Und er hat gesagt: Ja. Und ich habe mir dann, wenn ich so eine Wortgottesfeier vorbereitet habe, da habe ich manchmal tagelang dran gebrütet, weil ich den Menschen auch dann aus der Bibel über das Evangelium, was ich da vorgelesen habe, etwas sagen wollte. Und habe dann gesucht nach Quellen, um erklärende Antworten auch zu haben. Und ich habe festgestellt, dass die interessiert waren, dass sie das dankbar angenommen hatten. Und ein älterer Mann fragte mich mal nach so einer Wortgottesfeier. Er sagte: Ja, sag mal, glaubst du wirklich, dass das alles stimmt, was in der Bibel steht? Und das war ja noch, bevor ich richtig eingestiegen war. Das ist so 2019 vielleicht gewesen. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt: Ich weiß nicht genau, ob das alles stimmt, aber Paulus sagt, er glaubt alles, was geschrieben steht. Ja? Und von daher kann ich nur sagen, das, was geschrieben steht, ist in der Bibel drin. Und dann kann man es auch annehmen.
Und so hast du als Kriminalbeamter all deine Puzzlesteinchen zusammengesetzt, genau, und hast dann am Schluss gesagt: Das ist die Wahrheit, den Weg will ich gehen.
Genau, und die Konsequenz ist dann letztlich, dass man eine Entscheidung für sein Leben treffen muss. Denn es geht ja auch um ein späteres Leben.
Um die Ewigkeit.
Um, genau, die Ewigkeit.
Die Entscheidungen hier haben Ewigkeitsfolgen.
Genau. Und ich habe festgestellt, dass der Weg, den ich bis dahin gegangen war, mich nicht zu dieser Ewigkeit tragen kann, wie ich es mir wünsche. Das widerspricht dem, was die Bibel sagt. Und Christus zu folgen heißt, seinem Wort zu folgen und ihn als Person persönlich anzunehmen und ihn als Vorbild zu sehen. Denn er hat ja gesagt: Wer mich gesehen hat, sieht den Vater. Mhm. Also wenn Gott so ist, wie Jesus ihn gezeigt hat, dann muss man ihm folgen, damit man auch dahin kommen kann, wo er hingeht. Folgen heißt ja, ihm nachfolgen, da, wo er hingeht. Und er kommt ja eines Tages wieder, so ist es ja in der Bibel beschrieben, und wird mit seinen Engeln kommen, um hier seine Gemeinde, sein Volk zu sich zu holen. Und diejenigen, die zu Babylon gehören werden und babylonische Lehren verinnerlicht haben oder ihnen nur folgen, die werden ein Problem bekommen.
Mhm. Massiv, ja. Genau. Aber wir wollen zu dem Volk gehören, das unseren Herrn Jesus erwartet, wenn er wiederkommt, und das er mitnehmen kann.
Genau.
Liebe Zuschauer, wenn auch Sie Jesus und die Bibel besser kennenlernen möchten und sich für die Prophezeiungen in Gottes Wort interessieren, finden Sie die Vorträge, die Wolfgang so beeindruckt haben, immer noch im Internet auf der Webseite www.omega-konflikt.de und in der Mediathek von daswort.tv. Wir von Amazing Discoveries wünschen auch Ihnen ein erfülltes, lebendiges und freudiges Leben in Jesus Christus. Danke fürs Zuschalten. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Menschen im Fokus.